müssen jetzt Hunderttausende von Eigentümern die Heizung tauschen. 2026 tritt das Heizungsgesetz in Kraft. Und ja, heute geht es in dieser neuen Podcast-Folge von Immo Insights vom Schäfer genau um dieses Thema. Wir beleuchten, was ist Panikmache und was sind wirklich Fakten. Also lasst uns sofort loslegen. Ja, mein Name ist Michael Schäfer und ich bin Immobilienmakler aus dem Saarland. Und heute schauen wir, was kommt da 2026 auf uns zu? Also was ist mit dem Heizungsgesetz, was ja eigentlich laut der CDU beendet werden soll, also quasi wieder revidiert werden sollte, was ja von der Vorregierung beschlossen wurde. Und jetzt heißt es plötzlich, naja, das geht dann wohl doch nicht. Also es kommt dann wohl doch, wie angekündigt. Und jetzt geht es aber darum, was passiert hier wirklich? Was sind Fakten und was ist nur Panikmache? Denn was ich schon mal vorab sagen kann, nicht jeder muss seine Heizung tauschen. Egal, ob das jetzt Öl, Gas ist, nicht jeder muss die Heizung tauschen. Das kann man direkt schon mal vorweg sagen. Aber wie genau das jetzt alles abläuft, da gehen wir jetzt detailliert in die Fakten rein. Ich habe mir hier auch ganz viele Notizen gemacht, dass ihr auch wirklich alles habt. Wir haben heute die 10 größten Irrtümer. Genau, die habe ich hier smart für euch vorbereitet, so dass wir nachher, oder ihr besser gesagt, nachher nochmal viel, viel schlauer seid, was das Thema angeht und endlich euch keine Panik mehr machen müsst. Also, interessant für Käufer, Eigentümer, Vermieter, Mieter, also für alle, die irgendwo wohnen oder wohnen wollen. Loslegen, also kurz die Grundlagen. Das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, das ist ja das, was man immer wieder hört, regelt, wie neu eingebaute Heizungen betrieben werden dürfen oder müssen. Besser gesagt, nicht dürfen, sondern müssen. Und das Ziel ist eben 65% aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Das bedeutet, auf der einen Seite kann man fossilen Brennstoff haben, Gas, Öl oder auch andere fossile Brennstoffe. Und das, aber 65% der Erzeugung muss regenerativ sein, also erneuerbar. Zum Beispiel über PV, also über Solarstrom mit einer Wärmepumpe als Beispiel. Aber wir gehen dann nachher ins Detail. Bis 2045 sollen wir komplett CO2-neutral sein. Ich meine, da kann man jetzt eine Meinung haben, wie man will, denn selbst wenn wir, sag ich mal, erneuerbaren Energiestrom irgendwoher erzeugen, am Ende entsteht doch irgendwo wieder CO2. Ist so ein bisschen Augenwischerei, aber anderes Thema, wollen wir heute nicht tiefer drauf eingehen. Könnt ihr gerne in den Kommentaren mal eure Meinung zu sagen. Ja, das Wichtigste ist, dass ihr verstehen müsst, ja, die 65%-Regel greift nicht überall sofort ab 2026. Das ist schon mal das erste wichtige Thema. Also, nicht überall greift diese 65%-Regel ab 2026 sofort. Das heißt nicht, dass sie nicht irgendwann greift, sondern nur nicht sofort. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiger Erkenntnis. Und das ist aber auch die größte Quelle der Verwirrung aktuell. Denn jeder denkt jetzt, oh, ab nächstem Jahr muss ich hier tätig werden und was machen. Oder wenn ich jetzt ein Haus kaufe, muss ich das sofort umsetzen. Das ist per se nicht so. So, und zwar habe ich mir hier auch mal rausgeschrieben, die Regel gilt erst, wenn eure Kommune eine sogenannte kommunale Wärmeplanung abgeschlossen hat. Das heißt, die Kommune, in der ihr lebt, die müssen quasi einen Wärmeplan machen, wie dann sichergestellt werden kann, dass alle Haushalte eben die 65% erreichen können oder zum anderen eben dann irgendwann auch CO2-neutral sein können. Das bedeutet aber dann Großstädte über 100.000 Einwohner, die haben bis zum 30.06.26 dafür Zeit, das zu machen. Und kleinere Kommunen unter 100.000 haben bis 30. Juni 2028 Zeit. Also hier, wer in kleinen Kommunen lebt, hat hier schon mal definitiv 2 Jahre länger in diesem Punkt. Das ist jetzt erstmal die Grundlage. Das bedeutet, wenn eure Kommune nicht rechtzeitig fertig wird, was vielerlei so sein wird, dann passiert oft, dass quasi die alten Regeln noch länger gelten. Denn ohne Wärmeplanung kann ja auch unter Umständen eure erneuerbare Energiebezug nicht umgesetzt werden, weil beispielsweise keine Fernwärme da ist oder der Netzausbau für so viele Wärmepumpen gar nicht möglich ist. Also das sind ja dann Faktoren, die letztendlich euch wieder positiv in die Karten spielen würden. Ja? Genau. Und das ist letztendlich die zentrale Information. Auf die baut jetzt dann nachher alles andere auf. Ne? Also diese kommunale Wärmeplanung ist quasi der Startpunkt, ab dem quasi dann alles andere aufbaut, wo wir jetzt im auf das wir jetzt im Detail dann eingehen werden. Beginnen wir mit dem Irrtum Nummer 1. Ab 2026 müssen alle Heizungen raus. Ja, das ist doch das, was durch die Presse geht. Und wie wir gelernt haben, nicht alles, was in der Presse steht, entspricht der Wahrheit, beziehungsweise die Überschriften sind oft nicht das, was dann im Artikel wiedergegeben wird. Genau, da möchte ich aber jetzt direkt mal aufräumen hier. Viele glauben, dass sie 2026 zwangsläufig ihre Heizung austauschen müssen. Aber letztlich, wie gesagt, ist das nicht korrekt, denn die Austauschpflicht greift nur in einem Szenario. Wenn ihr einen Heizungswechsel macht, also eure alte Heizung ist jetzt kaputt oder geht gerade kaputt, ist nicht mehr reparierbar oder ihr kauft freiwillig eine neue. Dann haben wir erstmal die Situation, dass ihr ein Heizungssystem tauscht. Und die Kommune hat die Wärmeplanung auch schon abgeschlossen. Ja? Also die zwei Faktoren, Heizung wird getauscht, entweder weil sie kaputt ist oder ihr es freiwillig macht. Und die Kommune hat schon eine Wärmeplanung vorliegen. Solange die eben nicht vorliegt, gelten halt noch die alten Regeln. Das heißt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn eure Heizung funktioniert, dann bleibt sie erstmal grundsätzlich, wo sie ist. Es gibt keine Austauschpflicht, also kein Austausch, keine Pflicht. Ne? Und das ist der Bestandsschutz gilt bis 2045. Das heißt, Heizung ist ganz, gibt noch keine kommunale Wärmeplanung und es ist jetzt an sich auch eine normale Heizung. Dann habt ihr noch bis 2045 Zeit. Das sind aktuell noch 19 Jahre, also noch richtig viel Zeit, um euch Gedanken zu machen. Es gibt natürlich genau eine Ausnahme, denn es gibt immer eine Ausnahme. Heizkessel, die älter als 30 sind und alte Konstanttemperaturtechnik haben, bedeutet, die Heizung ist immer an, solange ihr sie nicht ausschaltet. Bedeutet, die Temperatur steigt, sagen wir mal, draußen über 17, 18 Grad und die Heizung läuft trotzdem weiter. Also läuft konstant durch. Dann haben wir hier eine Konstanttemperaturtechnik. Die hat quasi, um es einfacher auszudrücken, die hat keinen Außenfühler. Jede Heizung, die einen Außenfühler hat, quasi temperaturgesteuert ist, also Außentemperatur gesteuert ist, die fällt da nicht runter. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Haus kauft mit einer Heizung, zum Beispiel einer Brennwerttechnik, die gerne auch schon 30 Jahre alt sein kann, aber einen Außenfühler hat, also sprich temperaturgesteuert ist, dann ist auch hier keine Austauschpflicht. Das ist das Wichtige hier zu wissen. Dementsprechend betrifft das auch wirklich wenig, ja. Also, und ganz ehrlich, Häuser, die einen Konstanttemperaturkessel haben, tauscht das Ding aus, weil das verbraucht unheimlich viel Energie. Das ist total unsinnig, so eine Heizung weiter zu betreiben, also ganz unabhängig von irgendwelchen Regelungen. Dementsprechend wäre jetzt sogar die Empfehlung, das jetzt noch zu machen, bevor eben im Juni unter Umständen dann die 65%-Regel greift. Also, ne, das ist vielleicht noch eine wichtige Erkenntnis. Wenn ihr jetzt so alte Heizung habt, die konstant läuft, dann tauscht die besser aus, weil das ist echt übel, was die Dinger verbrauchen. Genau, also funktionierende Heizung ist erstmal sicher. Und selbst wenn ihr, das ist auch noch ein wichtiger Fakt, selbst wenn ihr jetzt einen Konstanttemperaturkessel habt und die Werte weiterhin gut sind, also der Schornsteinfeger jetzt nichts zu meckern hat, dann kann die auch im Bestand drin bleiben. Also wenn ihr jetzt seit 30 Jahren im Haus wohnt und der Kessel ist seit 30 Jahren drin und ihr verkauft jetzt nicht und so weiter und Schornsteinfeger nimmt die Heizung auch weiterhin ab, kann die auch drin bleiben. Also selbst beim Konstanttemperaturkessel. So, kommen wir zum Irrtum Nummer 2. Gas- und Ölheizungen werden komplett verboten. Also fossil wird abgeschafft. Stimmt das? Nee, ist falsch. Genau, das ist ein sehr hartnäckiger Mythos. Und zwar bestehende Gas- und Ölheizungen dürfen weiter betrieben werden. Ihr könnt sie reparieren und warten, solange ihr wollt. Es gibt keine generelle Stilllegungspflicht. Ja, das ist ganz wichtig. Also der Habeck, ja gut, der kommt sowieso nicht mehr, aber es kommt dann vielleicht ein anderer, so wie das Bild gezeichnet wurde, mit einem großen Schlüssel und baut die Heizung aus. Das wird nicht passieren. Also neue Gas und Öl sind immer noch möglich unter bestimmten Bedingungen am Ende des Tages. Klar, also es gibt natürlich dann ein Aber, wenn man jetzt was Neues einbaut, also wenn man jetzt Gas- oder Ölheizung nochmal einbauen möchte, wenn sie H2-ready sind. Das bedeutet eben für Wasserstoff vorbereitet. Es gibt inzwischen ganz viele Heizungen, also neue Gasheizungen oder Ölheizungen, die eben dann auch später umgerüstet werden können auf Wasserstoff, ohne jetzt größeren Aufwand zu betreiben. Oder wenn sie mit anderen erneuerbaren Energien kombinierbar sind, also sozusagen diese Hybridlösung, Wärmepumpe, Ölheizung, Wärmepumpe, Gasheizung als Beispiel. Es gibt natürlich noch andere Hybridlösungen, aber das wäre jetzt erstmal, ne, hier habe ich ein Beispiel aufgeschrieben, eine Wärmepumpe mit Gas-Backup ist erlaubt. Eine Solarthermieanlage mit Gaskessel ist auch erlaubt. Also, ne, also klar, es muss halt am Ende dann eben diese 65% erreicht werden. Das wird bei einer Solarthermie, könnte das schon schwierig werden, aber auch nicht unmöglich. Also da muss man dann entsprechend mit dem Heizungsbauer, mit dem Energieberater nochmal ins Detail gehen. Also fossil ist nicht verboten, ja, fossile Brennstoffe. Es wird nur in den meisten Fällen unrentabel gemacht. Also es wird unattraktiver gestaltet, das Ganze, weil es eben kombinierbar sein muss. Wobei man sagen muss, Wärmepumpen waren vor einigen Jahren auch noch sehr teuer, weil halt die Technik noch nicht in Masse produziert wurde. Die werden jetzt immer, immer günstiger. Und so wird es natürlich auch mit Hybridlösungen irgendwann sein. Das ist ja noch eine neue Technik, das ist aufwendig, es wird noch nicht in Masse produziert. Und so ist es mit allem, was so ein bisschen Manufaktur-like ist. Das ist natürlich am Anfang teurer und dementsprechend wird das mit Sicherheit noch günstiger. Genau, und das ist letztendlich der Unterschied zwischen Verbot und Regulierung. Also es ist nichts verboten, es wird nur reguliert, nur unter gewissen Umständen. Ja, wie damals die Autos, als der Cut kam. Ne, die neuen Autos durften nur noch mit einem Cut fahren. So, das war eine Regulierung. Das heißt ja nicht, dass die alten Autos alle verboten wurden. Ne? Genau, dann kommen wir auch schon zu Irrtum Nummer 3. Wärmepumpe oder nichts. Auch das ist natürlich falsch. Ja? Das Gesetz zwingt mich zu einer Wärmepumpe, ist ja so der Irrglaube. Das ist quasi auch das, was die Leute, glaube ich, am meisten oder euch am meisten ärgert. Und das ist natürlich völlig falsch, wie man vielleicht vorher schon so ein bisschen rausgehört haben. Also das GEG ist technologieoffen. Das heißt konkret, es gibt mindestens 7 Optionen, um die 65% erneuerbare Energien zu erreichen. 7 Optionen. Das ist ja schon mal sehr cool, oder? Also wir haben zu einem die Wärmepumpe, Luft, Erde, Wasser. Es gibt verschiedene Wärmepumpen. Dann haben wir die Fernwärme, die leider aktuell nicht so ganz beliebt ist. Ich habe selber Fernwärme und zahle da richtig viel Geld. Also das ist auch spannend. Man soll auf Fernwärme umsteigen, aber die Fernwärme ist unfassbar teuer. Also macht es überhaupt gar keinen Sinn aktuell, aber ist eine Option. Pelletheizung ist eine Option, haben auch immer mehr. Solarthermie natürlich, ja, wenn's passt, wenn es von der Berechnung her funktioniert. Gasheizung eben mit erneuerbaren Energien, Biomethan oder Wasserstoff. Dann Hybridlösungen, wie vorhin erwähnt, Wärmepumpe plus Gas, Solarpellets etc. Also kann man ja alles irgendwie versuchen zu kombinieren. Und zu guter Letzt die Brennstoffzellen. Macht in der Regel, glaube ich, eher so bei größeren Häusern Sinn. Aber diese 7 Optionen haben wir. Ja. Und ihr wählt am Ende dann aus, was für eure Situation in eurem Haus am besten passt. Klar, Fernwärme ist abhängig vom Anschluss. Alles andere lässt sich im Regel fast überall umsetzen. Das bedeutet, meine Empfehlung, nehmt euch einen Energieberater zu Rate und bespricht mit ihm euer Vorhaben. Denn es gibt für jeden Topf einen anderen Deckel. Das ist einfach so, weil das hängt A davon ab, wie ist die Immobilie, wie alt seid ihr, was ist noch geplant in Zukunft und. Also das sind ganz alles Faktoren, die da mit reinspielen und dementsprechend dann auch die Auswahl extrem beeinflussen. Genau, im ländlichen Raum, Pellets können besser sein, Großstadt eben vielleicht Fernwärme, ne? Neubau mit gutem Dach, klar, Solarhybrid. Also ich meine, beim Neubau braucht man nicht sprechen, da hat man freie Auswahl bei den erneuerbaren Energien, aber auch da kann man nochmal genau hinschauen, was am besten in dieser Region, an dem genauen Standort und so weiter ist. Ne? Genau, die Wärmepumpe wird halt oft propagiert, weil sie am meisten gefördert wird, aber sie ist letztendlich kein Zwang. Da muss man halt schauen, auch wieder anhand der Fördermittel, lohnt sich das? Was kann trotz Fördermittel sein, dass es sich gar nicht rentiert? Ne? Genau, das ist letztendlich eben fundamental wichtig zu verstehen, dass es hier keinen Zwang gibt, sondern 7 Optionen, um das Ganze dann umzusetzen. Gut, das war schon einiges an Stoff, aber ich habe ja vorhin gesagt, es sind einige Irrtümer, also es wird eine längere Folge. Kommen wir zu Irrtum Nummer 4. Das betrifft nur Neubauten. Das Gesetz betrifft nur Neubauten, nicht mein bestehendes Haus. Nein, das ist leider falsch. Das ist für viele vielleicht eine böse Überraschung, aber das Gesetz gilt besonders für Bestandsbauten, also für bestehende Häuser bei einer Heizung, beim Heizungswechsel insbesondere jetzt. Ne? Also geht ja jetzt ums Heizungsgesetz. Und es greift vor allem dann auch bei Eigentümerwechsel. Ja? Also wenn ihr jetzt ein Haus kauft. Und das ist letztendlich dann so wichtig zu wissen, wenn ihr ein älteres Haus kauft, müsst ihr unter Umständen alte Heizkessel tauschen, über 30 Jahre. Was haben wir gelernt? Konstant Temperaturkessel. Dann muss der getauscht werden. Ihr müsst die oberste Geschossdecke dämmen, wenn das nicht schon gemacht wurde. Also da nochmal Makler sprechen oder selbst mal draufschauen. Ist aber ehrlich gesagt total easy, also das kann man auch selber machen. Das ist jetzt kein großes Problem. Und um ganz ehrlich zu sein, das prüft keiner. Also natürlich ist es in eurem eigenen Interesse, das zu machen, weil es ist eine relativ günstige Maßnahme, ihr könnt es selber machen. Aber am Ende, wenn ihr sagt, mache ich nicht, dann prüft es, also es kommt jetzt keiner unter euer Dach und guckt, ob da eine Dämmung liegt. Ne? Neue Heizung nach GEG-Standard einbauen. Ne? Das ist denn so, das betrifft also nicht nur Neubauten, sondern vor allem Bestandsbesitzer und Käufer. Letztendlich müsst ihr das natürlich dann alles vorher klären, was da schon gemacht ist. Und aus Verkäufersicht sollte man natürlich auch hier offen und transparent sprechen. welches Heizsystem ist da. Kann man zum Beispiel ganz gut nachschauen in den Protokollen vom Schornsteinfeger. Da steht immer das Baujahr drin und der die Kesselart und so weiter. Und ob die auch abgenommen wurde, wie die Werte sind. Und das mit der Geschossdecke, klar, das sollte man natürlich dann entsprechend prüfen. Irrtum Nummer 5. Wenn ich noch 2025 investiere, verliere ich die Förderung. Ja, im Gegenteil ist der Fall. Das ist nämlich letztendlich noch eine echte Chance, wenn ihr jetzt noch investiert. Wer frühzeitig umrüstet, also jetzt handelt, kann von zusätzlichen Boni profitieren. Das ist nicht ganz unwesentlich und nicht unwichtig. Die Förderung ist gestaffelt. Ich lese mal hier vor. Basisförderung 30% auf die neue Heizung. Ja. Einkommenszuschlag bis 40.000 Euro Haushaltseinkommen. Also euer Haushaltseinkommen ist insgesamt nur 40.000 Euro. Dann gibt es nochmal zusätzlich 30%. Wir sind jetzt schon bei 60%. Geschwindigkeitsbonus, Sanierung bis Ende 2028, zusätzliche 20%. Das bedeutet, also bis zu 70% Förderung sind möglich. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wo hier der Fehler liegt. Also die Basisförderung 30% ist auf jeden Fall korrekt. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Also es ist grundsätzlich so, es gibt die Basisförderung 30%, es gibt den Einkommenszuschlag auch nochmal zusätzlich 30% und den Geschwindigkeitsbonus, Sanierung bis 2028, zusätzlich 20%. Wer jetzt rechnen kann, kommt auf 80, aber man ist hingegangen, hat gesagt, man deckelt das Ganze bis maximal 70. Also ihr bekommt maximal 70%. Förderungen sind möglich und das ist natürlich schon das ist schon massiv tatsächlich. Also 80 wäre natürlich auch toll, aber ja, also bis zu 70%. Das bedeutet, selbst wenn ihr ein geringeres Einkommen habt und trotzdem ein Haus gekauft habt, seid ihr hier nicht alleine, sondern kriegt sogar 70% der Heizung gefördert. Das ist natürlich enorm, ja. Das heißt konkret, wir haben ja hier ein Beispiel mitgebracht, Pelletheizung kostet 25.000 Euro, mit 70% Förderung zahlt ihr nur noch 7.500 Euro, ohne Förderung wären es 25. Ja, also krass, oder? Und das ist letztendlich ein Ersparnis von 17.500 Euro. Also jetzt handeln, smart, und warten wird am Ende teuer. Ne? Also ja, die Preise werden steigen, die Förderungen werden weniger und. Also von daher umso schneller, umso besser, ja. So, und natürlich kommt dazu, viele Handwerker sind schon extrem ausgelastet. Also auch hier ist schnell sein eben dann ein Profiteur und man wartet sonst lange und zahlt dann am Ende noch drauf. Und wichtig bei allem, holt euch da entweder einen sehr fähigen Heizungsbauer, der eben Anträge auch stellen kann und das auch richtig gut kann und auch weiß, wie die zu stellen sind. Oder nehmt euch parallel, würde ich empfehlen, sogar einen Energieberater dazu. Der kostet ein paar Euro, der wird auch zum Teil noch gefördert. Und bringt euch aber am Ende dann tatsächlich viel. Ne? So, Irrtum Nummer 6. Die Förderung gilt nur für Wärmepumpen. Nein, das ist auch ein großes Missverständnis. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die BEG, ist technologieoffen. Das heißt, Pelletheizung bis zu 70% Förderung, kann man Haken dran machen. Solarthermie auch bis zu 70% Förderung. Fernwärmeanschlüsse bis zu 70% Förderung. Also ich hatte sogar schon einen Kunden, der für den Fernwärmeanschluss Förderzusage bekommen hat. Nicht 70%, weil er mehr verdient hat, aber hat er bekommen tatsächlich. Dann Hybridlösungen bis zu 70% und Wärmepumpen logischerweise auch. Solange ihr die 65% einhaltet, das ist immer wichtig, dann könnt ihr fördern lassen. Ja, also sobald die 65% erneuerbare Energien eingehalten werden, dann ist das Heizsystem förderfähig. Ah, ich will keine Wärme, also kann ich auch nicht fördern, das ist falsch. Wie gesagt, es gibt echte Alternativen, habe ich gerade vorgelesen, und alle sind förderbar. Ja, wichtig ist beim Antrag, bei der Berechnung da im Detail darauf zu achten, dass das nachher auch alles passt und stimmig ist. Ja, und ich glaube, das ändert jetzt bei vielen so ein bisschen die Haushaltsrechnung, was die neue Heizung angeht, und macht nochmal viele Türen offen. So, dann haben wir Irrtum Nummer 7. Ich kann das Gesetz entgehen, indem ich einfach warte. Ja, das ist letztlich ein gefährlicher Trugschluss. Kann problematisch werden, kann auch teuer werden. Wenn eure Heizung nämlich ausfällt, also kaputt geht, habt ihr eine Übergangsfrist von maximal 3 Jahren. Ja, also geht kaputt und ihr habt eine Übergangsfrist von 3 Jahren. Danach muss die neue Heizung den GEG-Vorgaben entsprechen. Also das heißt, ihr könntet dann theoretisch eine Gasheizung nochmal einbauen oder eine gebrauchte kaufen oder so, habt dann aber eine Übergangsfrist von 3 Jahren. Und das kontrolliert letztlich dann der Schornsteinfeger. Das bedeutet, wenn euer Kessel heute kaputt geht und ihr eine fossile Heizung einbaut, müsst ihr in 3 Jahren trotzdem umrüsten auf eigene Kosten. Also dann gibt es auch keine Förderung mehr. Und das ist teuer, doppelter Aufwand, unnötig, ja, das macht keinen Sinn. Also besser jetzt strategisch planen, jetzt Förderung nutzen, dann habt ihr letztendlich Ruhe. Ne? Also wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Freund von solchen Dingen, aber es kommt ja auch mal drauf an, wie alt ist die Heizung, und oft macht ein Tausch sogar Sinn. Wenn ihr euch das mal vorrechnen lässt, dann wird ihr schnell erfahren, okay, die Heizung wäre eh in 5 Jahren durch, geht eh kaputt, also lasst uns jetzt investieren, holen die Förderung mit. Ist eigentlich genial. Ne? Und wer wartet, riskiert Ausfall von Förderung natürlich, höhere Kosten durch Ausfall, weil es muss ja schnell gehen. Doppelter Austausch dann eben nach 3 Jahren und Handwerker sind ausgebucht. Also man riskiert sogar etwas länger, ohne Wärme im Haus zu sitzen. Das ist natürlich blöd. Ne? Also warten ist keine Strategie, Plan ist am Ende die Strategie. Und da kann man die besten Entscheidungen treffen, wenn vorher sinnvoll geplant wurde. Irrtum Nummer 8, wir kommen so langsam auf die Zielgerade. Mieter betrifft das Ganze überhaupt nicht. Ja, das wäre schön, wenn es so ist. Ist es aber nicht. Das ist nicht korrekt. Denn für viele Mieter droht eine Überraschung oder kommt die Überraschung. Denn Vermieter dürfen bis zu 10% der Modernisierungskosten auf die Miete umlegen, maximal aber 50 Cent pro Quadratmeter. Das ist trotzdem viel. Also ich meine, ne, das ist jetzt bei 100 Quadratmeter sind das 50 Euro, die man umlegen kann von diesen Modernisierungskosten, ja, im Monat. Das bedeutet, ja, hier, wenn ein Vermieter eine neue Heizung für 30.000 Euro einbaut, kann er bis zu 3.000 Euro, die 10%, auf die Miete verteilen. Das ist ein Plus von etwa 8 bis 10 Euro pro Monat auf 120 Quadratmeter dauerhaft. Das heißt, die Erhöhung, ne, also zwischen 8 und 10 Euro jetzt in dem Beispiel hier, ist ja dann nicht nur für begrenzte Zeit, sondern damit ist die Miete dann erhöht. Und es ist natürlich auch so, dass das andere Mieterhöhung nicht ausschließt. Also die Modernisierungserhöhung ist unabhängig von der normalen Mieterhöhung. Das bedeutet, es könnte euch dann letztlich auch doppelt treffen. Mieter sind nicht direkt letztlich von der Entscheidung betroffen. Klar, die müssen jetzt keine Heizung tauschen, aber halt indirekt, weil die Kosten, klar, durch die neue Heizung steigt ja auch der Wohnwert. Ihr habt weniger Heizkosten. Also am Ende ist es aus meiner Sicht auch fair, denn es profitieren ja irgendwo beide davon. Und im Idealfall bleiben die Kosten sogar gleich, ne, weil ja durch die geringeren Heizkosten halt an Heizkosten spart. Genau, für Vermieter ist es letztlich auch eine Chance, neue Heizung gleich Modernisierung gleich Mieterhöhung möglich und letztendlich zusätzliche Rendite. Also aus meiner Sicht ist es eine Win-Win-Situation. Der Mieter zahlt weniger Heizkosten, wirkt sich vor allem dann aus, wenn vielleicht mal wieder Gaspreise etc. sinken oder auch Strompreise, was momentan nicht so aussieht. Aber wenn es dann so wäre, dann profitiert natürlich der Mieter doppelt. Aber am Ende ist es meistens so, dass der Mieter auch nicht mehr zahlt, unterm Strich gesehen, also brutto nicht mehr zahlt. Ja. Dann haben wir letztendlich 9 und 10, das sind jetzt noch zwei kompakte Felder. Und zwar haben wir Irrtum Nummer 9, die Kommune muss mir sagen, was ich machen darf. Jein, also die kommunale Wärmeplanung gibt zwar letztendlich den Rahmen vor, aber es liegt an euch selbst zu prüfen, welche Optionen wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. Das heißt, die kommunale Wärmeplanung sagt, wir bauen zum Beispiel dort Fernwärme aus, hier haben wir die und die Anschlüsse, dort kommt Wasserstoff und so weiter und so fort. Und ihr könnt nachher, oder wir stellen jetzt in dem Wohngebiet sicher, dass genügend Netzkapazität da ist, dass halt jedes Haus theoretisch eine Wärmepumpe haben kann und so weiter und so fort. Und ihr entscheidet dann aber am Ende, was für euch am sinnvollsten ist. Ne? Und das muss ja nicht immer der Anschluss an Fernwärme zum Beispiel sein. Letztendlich euer Haus, eure Verantwortung, wie man so schön sagt, Eigentum verpflichtet. Genau. Und so, dann haben wir 10, die Umsetzung. Umsetzung beginnt 2026. Ich habe noch viel Zeit. Das ist gefährlich, ein Trugschluss, wie wir vorhin schon gesagt haben. Planung ist alles, strategisch vorgehen macht Sinn. Wahr ist nämlich, Förderanträge brauchen letztendlich 3 bis 6 Monate Vorlaufzeit. Handwerker sind, wie ihr schon mehrmals erwähnt, jetzt schon ausgelastet, also vor allem Heizungsbauer. Ne? Wärmepläne verzögern sich überall. Das ist ja, was wir schon gesagt haben. Und Preise steigen mit der Zeit. Also wer jetzt plant, Zuschüsse sich sichert, Handwerkertermine sich sichert, ist noch definitiv vor einer Kostenexplosion, die definitiv kommen wird. Führt kein Weg dran vorbei. Wir haben es gesehen, als der Bau geboomt ist, als die Zinsen niedrig waren. Der Bau ist geboomt. Was ist passiert? Es sind alle Kosten gestiegen, die Kaufpreise nachher gestiegen und, und. Also mit der Massenbewegung kommt natürlich dann auch letztendlich die Erhöhungen. Und das ist jetzt leider keine Panikmache, das ist tatsächlich Realität. Also seid hier weitsichtig, schaut ganz genau hin, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Ne? So, dann haben wir noch zum Abschluss noch ein paar wichtige Punkte, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Also Punkt 1, konkrete Förderung. Also bis zu 70% sind möglich, aber die Berechnung ist am Ende komplex. Basis 30%, Einkommenszuschlag bis 40.000 Haushaltseinkommen nochmal 30%. Geschwindigkeitsbonus bis 2028 20%, Emissionsminderungszuschlag bei Biomasse 2.500 Euro, maximale Förderfähigkeit 30.000 pro Wohneinheit. Bedeutet, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, ist das eben pro Wohneinheit. Ja? Hier ist auch nochmal zusammengefasst, das bedeutet 30% förderfähige Kosten könnt ihr bis zu 21.000 Euro Zuschuss bekommen, also 9.000 Euro Anteil. Das heißt, ihr baut jetzt eine Heizung ein für 30.000 Euro, dann könnt ihr bis zu 21.000 Euro bekommen und müsst nur 9.000 Euro selber zahlen. Das ist schon mal wichtig festzuhalten. Die Wärmepläne sind zentral. Punkt Nummer 2, ohne kommunale Wärmeplanung keine Pflicht zur 65%-Regel. Das nochmal zusammengefasst, mit der Wärmeplanung gleich Pflicht ab sofort, wenn ihr baut oder ändert. Ganz wichtig, erkundigt euch letztendlich dann bei der Stadtgemeinde, wann der Plan fertig ist. Vielleicht wissen sie es schon, vielleicht aber auch nicht. Also in der Regel wissen sie es noch nicht. Punkt Nummer 3, Eigentümerwechsel ist so ein kritischer Punkt natürlich. Wenn ihr ein Haus kauft, Heizkessel älter als 30 Jahre alt ist und konstant Temperaturkessel, dann Austauschpflicht. Oberste Geschossdecke nicht gedämmt, muss gedämmt werden. Und das kann letztendlich 15.000 bis 30.000 Euro kosten. Also beides zusammen. Ne? Also plant es auf jeden Fall beim Kauf dann ein. Und genau, dann haben wir Punkt Nummer 4, die neue Regierung könnte nochmal was ändern. Das GEG soll technologieoffen, flexibler und einfacher werden. Das bedeutet wahrscheinlich, also wie gesagt, es kann noch Änderungen kommen, dass die 65%-Regel bleibt, wird aber pragmatischer. Also es wird mit Sicherheit noch ein paar Lockerungen geben, das war ja auch angekündigt. Dann mehr Spielraum bei Hybridlösungen und die Förderung bleibt, weil das ist letztendlich zu wichtig für die Industrie. Also jetzt hoffentlich, also ich meine, das kann nicht in die Glaskugel schauen, aber hoffentlich bleibt die Förderung auch wirklich mal zumindest bis 2028. Wir hatten das ja schon mal, dass eine Förderung plötzlich gestrichen wurde. Also da bleibt Hoffnung, dass das auch bleibt. Und aber wie wir die Regierung kennen, kann das sich ganz schnell ändern. Also umso früher, umso besser. Ja. So, Punkt Nummer 5. Der praktische Fahrplan jetzt für euch. Also, was ist zu tun? Erstens, Heizung überprüfen, wie alt und funktioniert sie noch? Was sagt der Heizungsbauer, was sagt der Schornsteinfeger? Wärmeplanung informieren, also ruft bei der Kommune oder bei der Stadt an, fragt, wie sieht es aus mit der Wärmeplanung? Wann kommt die? Was sieht die in eurer Gegend vor? Dann Optionen prüfen, welche Technologie passt zu euch? Stichwort Energieberater. Also, bucht euch einen Termin beim Energieberater und lasst euch hier gut beraten und eine Analyse machen. Stellt dann einen KfW-Antrag vorher, nicht nachher. Ganz, ganz wichtig. Also, wenn ihr eine neue Heizung plant, dann erst Antrag, Förderung und dann erst die Umsetzung. Immer wichtig, weil wenn die Umsetzung mal gemacht ist, gibt es keine Förderung. Handwerker einbinden, ne, also jetzt schon natürlich dann Gespräche führen, damit das eben dann auch schnell geht nachher, wenn ihr es dann direkt Anfang des Jahres zum Beispiel umsetzen wollt. Ne? Genau, mein abschließendes Fazit, das GEG ist kein Schockgesetz, sondern Teil letztendlich von einem langfristigen Transformationsprozesses. Also man versucht halt jetzt schrittweise so ein bisschen das zu transformieren. Wie gesagt, nachdem wir jetzt hier das hier auch beleuchtet haben, sieht man ja auch, okay, es ist sehr technologieoffen, man hat viele Möglichkeiten. Man muss jetzt nicht das eine oder das andere machen, sondern kann letztendlich dann entscheiden, was im eigenen Haus am sinnvollsten ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Gas eine gute Sache ist, also gut heizen kann, aber man will sich halt unabhängiger machen, was auch verständlich ist. Denn wir haben in Deutschland nun mal kein Gas- und Ölvorkommen. Dementsprechend macht es schon Sinn, sich etwas unabhängiger zu machen. Ganz klarer Fall. Aber letztendlich, wie gesagt, es ist so, wie es ist. Das Gesetz ist da, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Und ich glaube auch nicht, dass es eine neue Regierung streichen würde, weil das ja wiederum gegen die EU-Gesetze verstoßen würde und so weiter und so fort. Also alles sehr kompliziert. Wichtig ist zu verstehen, es gibt Verpflichtungen, es kostet Geld, aber am Ende hat man auch noch viele Chancen und eben auch diese Fördermittel. Ja? Wer sich früh kümmert, kriegt bis zu 70% Förderung, hat Planungssicherheit, ne? Hat eine Wertsteigerung natürlich auch vom Gebäude, ganz wichtiger Aspekt. Moderne Heizung erhöht natürlich den Immobilienwert. Die Energiekosten sinken bei euch, weil auf dem Markt werden sie wohl nicht sinken. Aber so könnt ihr quasi eure Energiekosten senken. Und ja, wer jetzt zögert, der zahlt nachher drauf. Förderung ist weg, Notfallaustausch, Handwerker ausgebucht, doppelter Austausch, tralala. Also handeln ist billiger als warten. Aber klar ist auch, ohne Druck passiert nichts. Deshalb ist es gut, dass letztlich gesetzlich da so ein bisschen der Schwung reinkommt. Ich finde es auch gut, dass man nicht nur sagt, da muss was getan werden, sondern wir helfen, wie damals beim Auto mit der Abwrackprämie. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das sinnvoll war oder nicht. Aber es war auf jeden Fall eine coole Sache für viele. Die haben nämlich Geld bekommen für ein Auto, was sie vielleicht niemals mehr für das Geld verkauft hätten. Und so ist es jetzt hier auch. Du musst vielleicht sowieso die Heizung tauschen. Ey, genial. Und du kommst jetzt noch die neue gefördert. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Also dementsprechend finde ich es gut. Wärme werden es notwendig, Zahlen sind eindeutig. Ne? Wir können 2045 nicht noch mit Öl und Gas heizen, wenn wir diese Klimaneutralität erreichen wollen, die wir letztendlich leider auch müssen. EU, ja, also es ist ein EU-Gesetz. Ob das jetzt cool ist, ob das was bringt, ob wir jetzt die Wälder mit retten, spielt keine Rolle. Es ist leider ein Gesetz, das da ist. Und wenn dagegen verstoßen wird, gibt es wohl am Ende Probleme. Welche genau, keine Ahnung. Aber es ist so, nutzt die Chance, nutzt die Fördergelder, dann macht das Ganze nämlich auch Spaß. Er steigert den Wert des Hauses. Also was soll's, ja. Und ihr habt nachher weniger Energiekosten. Also finde ich eine Win-Win-Situation. Ja, das war es letztendlich mit der Immo Insights Folge. Etwas länger, zumindest mal gefühlt. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt das ganze Thema etwas klarer machen, euch ein bisschen die Panik nehmen. Denn letztendlich kursieren, wie man sieht, sehr viele Irrtümer und viele falschen Fakten da draußen rum. Und dementsprechend war es mir wichtig, das Thema jetzt mal aufzugreifen, weil es gerade wieder präsent wurde. In diesem Sinne, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zum GEG, wenn ihr Kontakte zu Handwerkern, Energieberatern braucht, schreibt uns gerne an. Wir sind super vernetzt und können hier definitiv Empfehlungen aussprechen. Lasst doch gerne Kommentare da, diskutiert in den Kommentarspalten, jetzt zum Beispiel bei YouTube, über dieses Video, über dieses Thema. Lasst uns austauschen. Und dann kann man mit Sicherheit auch noch ein paar Reaction-Videos dazu machen, wo wir dann auf einzelne Fragen und so weiter eingehen. Können dann auch mal einen Energieberater mit dazu nehmen, nochmal in den Podcast. Und ja, in diesem Sinne, das war's mit dieser Folge Immo Insights vom Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr die Folge teilt, bewertet, liked, wie auch immer. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, euer Michael.